Big T. Big T nannten sie ihn. Einer der erfolgreichsten Konzernlenker unserer Zeit. Er lebt in einer anderen Welt. Millionenteure Luxusjacht, Villa in Saint-Tropez. Er benutzte den Helikopter, um dem Stau auf den Autobahnen in Deutschland aus dem Weg zu gehen. Über sich sagt er, er sei gläubiger Katholik und ein Familienmensch. Sein Anwesen in Bielefeld bewohnte er nicht allein mit seiner Familie, sondern mit seinem jüngeren Bruder, mit zwei Schwägerinnen und seinem Schwiegervater. Also wirklich ein Familienmensch. Big T, mit vollem Namen Thomas Middelhoff, eilte von Erfolg zu Erfolg und verdiente astronomische Summen. Doch seine letzte Konzernsanierung gelang ihm leider nicht und das führte ihn in den persönlichen Ruin. Ende März 2014 reichte er seine persönliche Insolvenz ein. Im November 2014 verurteilte man ihn zu 3 Jahren Gefängnis und wegen Fluchtgefahr hat man ihn gleich im Gerichtssaal noch festgenommen. Nun sitzt der einstige Superstar mit gut 61 Jahren im Gefängnis. Alles hat er verloren, Ruf und Vermögen. Ob das harte Urteil rechtens ist, kann und will ich nicht beurteilen, das ist sehr umstritten. Aber Thomas Middelhoff ist keine Ausnahme. Viele erfolgreiche Leute erleben solche Bruchlandungen. Und wir beschäftigen heute uns auch mit einer anderen dramatischen Geschichte, mit einer anderen Bruchlandung. Sie unterscheidet sich zwar in wesentlichen Punkten von diesen Bruchlandungen, die wir aus der Wirtschaft kennen. Bei dieser Geschichte steht nicht menschliches Streben nach Erfolg im Zentrum, sondern der Segen Gottes. Letzten Sonntag beschäftigten wir uns mit der Familie, in der Josef aufwuchs und wie ihn seine Brüder, die Ismaeliten, verkauften. Von Gilead herkommend, kamen diese, reisten diese Ismaeliten nach Ägypten. Das waren Handelsleute, die gehörten zum Volk, waren eine Volksgruppe der Midianiter. Und auf dem Durchweg hier in Dothan trafen sie die Brüder von Josef und sie kauften dann Josef für 20 Silberstücke seinen Brüdern ab. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass wir nicht erfahren, was diese Brüder mit diesen 20 Silberstücken gemacht haben. Das wäre noch interessant, wie die das aufgeteilt haben oder ob sie es gespendet haben. Oder ob jeder 2 Silberstücke bekommen hat, es hätte nämlich für jeden 2 Silberstücke abgegeben. Und ob der Ruben auch 1 genommen hat, wie auch immer, wir wissen es einfach nicht. Es wäre einfach interessant gewesen. Vielleicht hatten sie ja noch gestritten, wer jetzt was bekommt oder was man mit dem Geld macht. Wie auch immer. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaeliten ab. Potiphar bekleidete in Ägypten einen außerordentlich wichtigen Posten. Er war für die Sicherheit des Pharaos zuständig und damit gehörte er zu der Elite des Landes. Denn die, die den Herrscher beschützen, die haben immer eine sehr hohe Stellung und er musste auch sehr vermögend gewesen sein. Wir werden uns dann im Verlauf dieser Reihe nochmals mit dieser Stellung des Potiphars beschäftigen, weil ich finde das nämlich sehr interessant, dass dieser Mann so nah beim Pharao war. Aber das werde ich euch dann noch sagen. Dieser Gedanke hatte ich nämlich heute Morgen, habe ich gedacht, ist eigentlich interessant. Aber den spare ich mir jetzt auf. Also er gehörte zur Elite und es dauerte nicht lange und für Josef begann eine traumhafte und steile Karriere. Nicht seinen Fähigkeiten hatte er seinen Erfolg zu verdanken, sondern Gott half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und mehrfach wird in dieser Erzählung betont, dass Gott dafür besorgt war, dass Josef diesen Erfolg hatte. Und Potiphar staunte über die hervorragende Arbeit seines Sklaven. Er erkannte, dass Josef bei seinem Gott in besonderer Gunst stehen musste. Der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ. Also auch er hat realisiert, da ist noch was anderes im Spiel. Und so wuchs Potiphars Vertrauen zu Josef, und obwohl er ein fremder Sklave war, übertrug er ihm die volle Verantwortung über sein Haus. Potiphar machte Josef zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und ab dieser Zeit mehrte sich der Wohlstand im Hause Potiphars. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Potiphar wurde immer reicher, hatte große Ernten, die eingefahren wurden. Das alles tat Gott Josef zuliebe. Was für ein Glück für Potiphar und welch ein Glück für Josef. Das war sozusagen eine Win-Win-Situation. Potiphar überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer, interessant, um sein eigenes Essen. Um alles kümmerte sich nicht, nur um sein eigenes Essen. Ich glaube nicht, dass er selber gekocht hat. Aber offenbar wollte er genau wissen, was er isst. Und warum er sich nur um sein Essen kümmerte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, ich habe dann schon noch eine Vermutung, weshalb das hier steht. Aber jedenfalls überließ er alle Entscheidungen, außer die bezüglich des Essens, seines persönlichen Essens, und alle Maßnahmen, die in diesem Haus ergriffen wurde, seinem Sklaven, Josef. Josef wurde die einflussreichste Person im Hause Potiphars. Und so stellen sich viele Christen das Leben eines Christen vor, der unter dem Segen Gottes steht. Wer richtig glaubt, der wird vergleichbare Erfahrungen wie Josef machen, hört man da. Alles, was er anpackt, wird ihm gelingen. Gott sorgt für seinen Erfolg und nebenbei wird er dann auch noch ein bisschen reicher. Dabei wird oft vergessen, dass Josef nicht irgendein Mann war. Josef hatte eine wichtige Aufgabe im Heilsplan Gottes zu erfüllen. Ich glaube zwar nicht, dass Josef sich zu diesem Zeitpunkt dessen bewusst war, was für eine wichtige Aufgabe er einmal erfüllen wird im Heilsplan Gottes. Vermutlich hatte er keine Ahnung, warum er nach Ägypten verkauft wurde und weshalb er im Hause Potiphar so erfolgreich war. Später hat er verstanden, warum das alles geschehen musste. Wir werden das im Laufe der Predigtreihe auch noch genauer anschauen. Jedenfalls hatte Josef diesen Erfolg nicht, weil er einen vorbildlichen Glauben lebte. Er war vorbildlich in seinem Glauben, das werden wir gleich noch sehen. Aber diesen Erfolg hatte er nicht deswegen, sondern weil Gott mit Josef seinen Rettungsplan vorantreiben will. Das war der Grund. Es ist falsch und irreführend, wenn wir Josefs Erfolg zum Vorbild für Christen nehmen und behaupten, so erfolgreich wird ein Christ sein, wenn er richtig glaubt. Alles, was er anpackt, wird ihm gelingen. Das ist falsch und bringt Christen, führt Christen in die Irre. Josef hatte noch ein Privileg, das nicht jeder Mensch in die Wiege hineingelegt bekommt. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So ein richtiger Bo. Der muss einfach umwerfend ausgesehen haben. Er hatte also alles, was einen Mann attraktiv macht. Erfolg, Macht und Schönheit. Genau das Klischee das wir haben von reichen, erfolgreichen Leuten. Die sind nicht nur reich und erfolgreich, sie sind auch noch schön. Und wenn ihnen ihre Schönheit nicht passt, dann legen sie sich unter das Messer und lassen sich halt schöner machen. Aber das hatte Josef nicht nötig. Und das war Potiphars Frau nicht entgangen. Sie wollte sich mit Josef in ein Abenteuer stürzen und das zeigte sie ihm auch ziemlich deutlich. Vielleicht tat sie das, weil sie sich von Potiphar vernachlässigt fühlte. Es wäre denkbar, dass Potiphar seiner Frau keine besondere Aufmerksamkeit mehr schenkte. Eventuell wird eben genau deshalb betont, dass er sich in diesem Haus nur noch um sein eigenes Essen kümmerte. Denn in diesem Haus gab es ja auch noch eine Frau, die ihm gehörte. Vielleicht hätte er sich besser um diese Frau gekümmert und nicht um sein Essen. Das Essen hätte er auch Josef überlassen können. Er hätte bestimmt gut gegessen. Aber er kümmerte sich nur um das Essen, nicht um seine Frau. Es gibt Untersuchungen, die belegen, wenn ein Ehepartner sich vernachlässigt fühlt, steigt die Bereitschaft zur Untreue. Die Bereitschaft, sich auf eine Affäre einzulassen, nimmt zu. Potiphars Frau war definitiv zu einer Affäre mit Josef bereit. Erstaunlich, wie schamlos diese Frau agiert. Ohne Umschweife sagt sie Josef, was sie wollte. Sie schämte sich nicht. Komm mit mir ins Bett. Direkter kann man es gar nicht sagen. Oder? Komm mit mir ins Bett. Ein verlockendes Angebot für einen jungen, ledigen Mann, der seiner Heimat entwurzelt wurde. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau ausgesprochen attraktiv gewesen sein musste. In gewisser Weise war das Angebot sehr schmeichelhaft für Josef. Immerhin war es die Frau seines Chefs, die ihn begehrte. Und das würde genau in seine erfolgreiche Phase hineinpassen. Das hätte er gut zurechtlegen können. Ja, mir gelingt alles, jetzt gelingt mir sogar noch die Eroberung der Frau meines Chefs nicht. Ich muss nicht mal was dazu tun, sondern die schmeiße ich mir noch in die Arme. Der Erfolg, ein unaufhaltsamer Erfolg. Das würde seinen Einfluss und seine Macht im Hause Potiphars noch verstärken. Und er könnte die Kontrolle über die Frau seines Chefs bekommen. Und das hätte er dabei zu befürchten. Er war Sklave und wenn er mit der Frau des Chefs eine Affäre hätte, würde diese schon dafür sorgen, dass die ganze Sache nicht auffliegt. Das wäre doch eine verlockende Angelegenheit gewesen, eine verlockende Möglichkeit. Und es ist so, dass solche Gelegenheiten dazu führen, dass Männer und Frauen ihren Partnern untreu werden und die Ehe brechen. Es gibt Treue-Tester, die man engagieren kann. Die sind zwar nicht ganz billig, das sind wie Detektive, einfach mit einem anderen Fokus, machen zum Teil auch Detektivbüros. Wenn jetzt ein Mann oder eine Frau den Eindruck hat, ich bin einfach nicht sicher, ob mein Partner wirklich treu ist, ob der wirklich zu mir hält, dann engagieren heute einige Leute so Treue-Tester und diese Treue-Tester, die versuchen dann mit dem Partner, der getestet werden sollte, in Kontakt zu kommen und machen denen so unverblümte Angebote. Und dann stellen sie dann fest, ob dann der Getestete darauf reinfällt und auf eine Affäre eingeht oder nicht. Es gibt Treue-Testerinnen, die sagen, 99% der Männer würden darauf eingehen, was ich persönlich nicht glaube. Aber wie auch immer, das war so ein Treue-Test für Josef. Und zwar nicht gegenüber einer Frau, die er hatte, sondern ein Treue-Test gegenüber seinem Gott. Und Josef hätte diesen Test problemlos bestanden. Auf die schamlose Anmache antwortet er höflich und bestimmt, mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus, er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seiner Frau. Aber es war nicht nur die Loyalität Josefs zu seinem Herrn, die ihn dazu bewog, das Angebot der Frau abzulehnen. Josefs Respekt gegenüber Gott war so groß, dass er sich auf ein solches Abenteuer nicht einlassen wollte. Er sagt nämlich weiter, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Das geht nicht. Für Josef war es ein No-Go. Er kann das nicht, er will das nicht. Er will sich gegenüber Gott nicht versündigen, egal wie attraktiv das Angebot sein mag. Und mit diesem klaren Statement war der Fall für Josef geregelt. Aber die Frau Potiphars wollte seine Ablehnung nicht akzeptieren und sie blieb hartnäckig. Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Was ist denn das für eine Frau? Tag für Tag, täglich ist die dem nachgestiefelt und hat gesagt, komm mit mir ins Bett, komm mit mir ins Bett. Die hat nichts Besseres zu tun gehabt, nehme ich an. Ist doch eine Katastrophe. Doch um keinen Preis wollte er sich gegen Gott versündigen. Das zeigt uns, dass Josef nicht nur von Gott gesegnet wurde, sondern dass er ein tiefgläubiger Mann war, der ein Leben führen wollte, das Gott gefällt. Er zeigt auch, dass Josef, es zeigt auch, dass Josef gegenüber Gott keinen Groll hegte, weil Gott es zuließ, dass ihn seine Brüder nach Ägypten verkauften. Er hätte sich ja von Gott abwenden können und sagen, wenn du sowas zulässt, Gott, dann ist es mit uns vorbei. Was soll Menschen machen? Aber Josef verzichtet lieber auf ein verlockendes Vergnügen, als sich gegen Gottes Ordnung zu verstoßen. Josef ist uns ein Vorbild im Widerstand gegen die Sünde. Egal in welchem Bereich deines Lebens die Versuchung zur Sünde liegt. Die einzig richtige Antwort ist die, die Josef dieser Frau gab, nein und nochmals nein und wieder nein. Das ist die einzige Antwort. Und diese Antwort, die muss man vorher wissen. Josef wusste das vorher, dass er das nicht will. Hat nicht gesagt, ja, ich warte mal, wenn sie dann fragt, überlege ich, was sage ich jetzt? Das ist zu spät. Man muss vorher wissen, was man will und was man nicht will. Und er sagte einfach, nein. Erfolg und auch geistlicher Erfolg bringt es mit sich, dass Versuchungen jeglicher Art uns begegnen können. Und Petrus macht uns darauf aufmerksam. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Da war er heftig auf der Suche, dass er diesen Josef verschlingen könnte. Bleiben wir wachsam. Wenn wir wissen, was uns im Leben wichtig ist, dann wird es uns auch leichter fallen, selbst bei starken Versuchungen klar Nein zu sagen. Nun, Potiphars Frau machte es rasend, dass Josef ihre Einladung, mit ihr ins Bett zu kommen, so konsequent ablehnte. Und eines Tages meinte sie, die Gunst der Stunde sei gekommen. Josef hatte im Haus zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Und da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt mit ins Bett. Willst du nicht gehorchen, brauche ich Gewalt. Komm mit mir ins Bett. Sie packt ihn. Und mittlerweile wissen wir ja, dass diese Frau ziemlich deutlich sagt, was sie wollte. Sie packt Josef an seinem Kleid und zerrt ihn Richtung Bett. Doch Josef war nach wie vor entschlossen, Gott treu zu bleiben. Er hätte ja sagen können, ah, jetzt wenn sie mich so packt, das kann ich mich ja gar nicht mehr wehren. Nein, er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Er musste sein Gewand ausziehen, weil sie ihn dermaßen festpackte. Natürlich war er darunter dann nicht nackt, er ist nicht nackt davon gelaufen. Die haben ja noch mehr gehabt als nur ein Gewand, nehme ich mal an. Er hätte mit ihr zwar kämpfen können und er wäre ihr kräftemäßig bestimmt überlegen gewesen, doch ein Sklave, der seine Herrin schlägt, das ging einfach nicht. Der schnellste und einfachste Weg war, schnell aus dem Kleid schlüpfen, das sie hielt, und loslaufen. Und das tat er auch. Für Potiphars Frau musste das sehr kränkend gewesen sein. Und sie wollte sich auf hinterhältige Weise rächen. Sie rief ihr Personal zusammen und sagte: Seht euch das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Also uns. Hat sie auch ein bisschen übertrieben, oder? War ja nur sie. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Nur so nebenbei bemerkt, er wäre ja blöd gewesen, hätte er das Gewand liegen lassen. So viel Reflex hätte er noch gehabt, dass er es mitgenommen hätte. Das einmal dahingestellt. Aber was die Frau macht, zuerst untergrub sie die Autorität ihres Mannes. Das zeigt ein bisschen etwas zur Beziehung zu ihrem Mann. Er hat uns diesen schlimmen Hebräer ins Haus gebracht. An dem, was passiert ist, eigentlich mein Mann schuld. Also, man muss sich das vorstellen, sie beleidigt ihren Mann vor ihrem Personal. Das ist an sich unhaltbar, so etwas. Grundsätzlich schiebt sie die Schuld ihrem Mann in die Schuhe. Und Josef bezichtigt sie der versuchten Vergewaltigung. Sie legte das Kleid Josefs neben sich aufs Bett und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam und erzählte ihm dann diese Lügengeschichte auch noch. Potiphar wurde zornig, er ließ Josef festnehmen und ihn das königliche Gefängnis bringen. Nun war die erfolgreiche Karriere Josefs zu Ende. Ein abrupter Tiefschlag. Er landet im Gefängnis, obwohl er sich korrekt verhalten hatte. Das ist schwer zu ertragen. Unschuldig eine Strafe abzusitzen, das ist unglaublich demütigend für einen Menschen. Doch so kann es einem Menschen ergehen, der Gott um jeden Preis treu bleiben will. Man kann auch im Segen Gottes fallen. Und deshalb sind die ganzen Behauptungen und Versprechungen, dass wenn wir richtig glauben, wir immer auf der Erfolgsstraße nach oben sind, stimmen einfach nicht. Sehen wir am Leben von Josef. Stimmt nicht. Er hat Gott vertraut und gerade deswegen ist er so tief gefallen. Und Jesus selbst sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Wenn wir Jesus treu bleiben, kann das schwerwiegende Folgen für uns haben. So sagt auch Petrus, dass der Widerstand gegenüber der Versuchung Leiden nach sich ziehen kann. Er schreibt: Widersteht dem Teufel, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Also damit verbindet Petrus und sagt, wenn ihr Widerstand leistet dem Teufel, wenn ihr Gott treu bleibt, dann kann das zur Folge haben, dass ihr leidet und das erfahren alle Christen weltweit. Josef hatte unbeirrt an seinem Glauben festgehalten und deshalb landete er im Gefängnis. Von außen betrachtet könnte man meinen, dass Gott seine segnende Hand von ihm abgezogen hätte. Das ist jedoch ein großer Irrtum. Josef war nach wie vor von Gott gesegnet, selbst wenn er im Gefängnis saß. Und an seiner Beziehung zu Gott hatte sich überhaupt nichts geändert. Josef ist ja ein Typus auf Christus hin und auch in diesem Lebensabschnitt entdecken wir Verbindungen zum Leben von Jesus. Jesus wurde von Menschen am Palmsonntag als Messias gefeiert und hoch gelobt. Und kurze Zeit später wurde er festgenommen. Er wurde bestraft, obwohl er nichts Falsches gemacht hatte. Pilatus fragte die Leute, die Schriftgelehrten und Pharisäer und das Volk, was für ein Verbrechen hat er dann begangen? Sag mir doch, für was soll ich ihn verurteilen? Und sie gaben ihm keine Antwort, sondern sie schrien wie wild, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Niemand hat ein Argument gebracht. Und als Pilatus realisierte, dass er sich diesem Aufruhr nichts entgegenstellen konnte, zeigte er dem ganzen Volk, dass er von der Unschuld von Jesus hundertprozentig überzeugt war. Pilatus ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes, was jetzt geschieht, ist eure Sache. Dieser Mann ist unschuldig und die Verantwortung für das, was jetzt geschieht, die werdet ihr tragen müssen. Johannes bestätigt in seinem Brief die Unschuld von Jesus ebenfalls. Er schreibt, ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Jesus hat uns durch seinen Tod von unserer Sünde befreit. Und wer Jesus nachfolgt und ihm sein Leben anvertraut, der wird erlöst und befreit und er kommt nicht ins Verderben oder in die Hölle oder wo auch immer, sondern er wird in der Herrlichkeit bei Gott sein. Und Josefs Tiefschlag, seine Gefangenschaft führte schlussendlich dazu, dass seine Familie vor dem Verderben gerettet wurde. Und wenn man das noch weiterdenkt, dass auch der Nachkomme Jesus Christus uns retten konnte. Josef bewährte sich und wurde trotzdem bestraft. Josef hat die richtige Entscheidung getroffen und wurde trotzdem bestraft. Und das geht uns so gegen unser Empfinden. Das ist schon fast schmerzhaft, das Richtige zu tun und trotzdem bestraft zu werden. Man müsste jetzt eigentlich meinen, man hätte jetzt ja Josef belohnen müssen oder Gott hätte jetzt Josef belohnen müssen. Nein, er wurde bestraft, nicht von Gott, sondern von Potiphar. Und er landete unschuldig im Gefängnis. Das geschah nicht, weil sich Gott von ihm abgewandt hatte, sondern weil der Widersacher Gottes sein Unwesen trieb. Weil er genau verhindern wollte, dass der Plan Gottes zum Ziel kommt. Er stört immer den Plan Gottes. Immer, von Anfang an. Das werden wir später noch genauer sehen an dieser Geschichte. Wäre Josef mit der Frau Potiphars ins Bett, dann hätte er seine Stellung im Haus Potiphars behalten können, doch dann hätte er sich dem Segen Gottes entzogen. Die Frage, die jeder selbst beantworten muss, ist, wie wichtig ist es mir, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Ist es mir immer auch dann noch wichtig, wenn ich merke, dass das Nachteile bringen könnte? Für meine Karriere, für wie die Nachbarn über mich denken. Wie bereit bin ich, die richtigen Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie für mich Nachteile zur Folge haben? Im Hebräer wird über verschiedene Glaubenshelden berichtet, die durch das Vertrauen auf Gott Großartiges bewirkten. Im Hebräer lesen wir aber auch von Glaubenshelden, die wegen ihrem Vertrauen Gott schlimme und schmerzhafte Erfahrungen machen mussten. Menschen, die namenlos sind, deren Namen wir nicht kennen, aber Gott kennt sie. Und da steht über diese Menschen: Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, eben weil sie Gott vertrauten. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfellen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Es gibt heute viele Christen, auf die genau das passt, die genau das erleben. Aber es ist ihnen wichtiger, am Vertrauen zu Gott festzuhalten, weil sie diese Hoffnung haben. Die endgültige Erfüllung unseres Glaubens wird dann eintreffen, wenn die neue Erde und der neue Himmel kommen werden. Und dann werden wir alle und alle die Christen, die gelitten haben, werden überglücklich sein und sagen: Gut, gut sind wir Gott und Jesus treu geblieben. Es hat sich tausend, hunderttausend Mal gelohnt. Es ist möglich, dass wir in unserem Leben Talfahrten erleben. Das muss in keiner Weise bedeuten, dass Gott mir sein Segen entzogen hat. Ich finde das schlimm, wenn das immer schlussendlich die einzige Schlussfolgerung ist, wenn jemand einen Einbruch hat in seiner Biografie, immer sofort man meint, dass Gott jetzt straft. Das ist einfach zu kurz gedacht. Das Leben ist komplexer, als dass man das in dieses Schema: mir geht es gut, segne mich Gott, mir geht es schlecht, straf mich Gott. Das ist gar kein vernünftiges Schema. Es ist möglich, dass wir in unserem Leben Talfahrten erleben, und das muss in keiner Weise bedeuten, dass Gott mir seinen Segen entzogen hat. Es lohnt sich, in jeder Situation Gott zu vertrauen, denn er behält Übersicht und vor allem er wird mich ans Ziel bringen. Jakobus schreibt das so: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben.